betalt kurs videre. Dreierkette Fabia.
Folge 139 von Dreierkette VBH. Wir heißen euch herzlich willkommen und heute wieder in absoluter voller Stärke, volle Kapelle. Wir fahren alles auf mit Pauken und Trompeten. Marschieren wir ein, zu dritt im Dreier gespannt, wie wir es eigentlich immer machen wollten. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir es jetzt nach zwei Wochen mal wieder hinbekommen haben, alle drei uns auf dem Montagabend zusammenzusammeln und für euch die Welt des Fußballs einzuordnen. Und wie jede Woche mache ich das nicht allein, sondern eben mit den zwei Herzensmenschen, die mir zugeschaltet sind. Einer im Hochkant, einer im Querformat, aber das ist vollkommen okay. Fangen wir mit dem an, der ein bisschen schräg ist. Noah, moin, grüß dich, was macht der Bodensee?
Moin, ich bin gerade erschrocken, weil plötzlich zwei Leute im Call sitzen. Das kenne ich gar nicht mehr. Wer sind sie? ich freue mich, dass wir in Vollbesetzung hier sind. Mir kamen wütende Nachrichten, wurden zugetragen. Es gab Empörung, es gab Skandal. Wir waren Thema in Apokalypse 1, 2, 3, 4 und 5 in der Woche. Und ich habe gemerkt, es braucht Dreierkette VBH in VBH, weil sonst irgendwie, da fehlt dann was, finde ich. Das ist wie, wenn irgendwie das halbe Ohr nicht da ist oder das Auge nicht mehr richtig sieht. Das ist einfach schade. Deswegen freue ich mich umso mehr, auch wenn ich mich jetzt leicht ein Herzkasper hier bekommen habe, dass wir wieder in Vollbesetzung da sind und sende die Grüße zurück nach Berlin KB.
Ja, wunderbar, wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass Noah sich beruhigt hat in der Zwischenzeit, solange er seinen Puls in den Griff bekommt, nehme ich den mal mit. Meine Ikone ist gestern mit mir in der Liga der Ikonen gewesen. Ich grüße dich, Hannes. Hast du dich erholt von den Erlebnissen des gestrigen Abends?
Noch nicht so ganz. Ich muss sagen, ich muss es noch einordnen. Bin sehr happy, dass wir das gleich zu zweit machen. Mich freut es aber, dass wir wieder in Vollbesetzung sind. Es war mir gar nicht aufgefallen, dass wir ja längere Zeit nicht in unserer Star-Aufstellung hier aufgelaufen sind. Ich würde uns vergleichen mit Schnitzel, Pommes und Salat. Weißt, das muss ein Dreier gespannt sein, weil sonst ist es nicht vollständig. Klar, Schnitzel mit Pommes extrem nice, aber Salat fehlt halt dazu. Ab und zu gibt es noch ein bisschen Mayo, wenn mal ein Gast vorbeikommt. Aber ja, freue mich sehr. Und es war einiges los, dementsprechend brauchen wir unsere aller Expertise, um das richtig einzuordnen.
Junge, diesen Videocall hier, den sollte man eigentlich mal aufnehmen. Der eine ist schräg, bei dem anderen ist mehr Trinkflasche auf dem Bild als Gesicht, wenn er spricht. Was soll das eigentlich? Sag mal, warum bin ich eigentlich der Einzige, der halbwegs normalen Handy auf sich richten kann? Die Videocall-Generation sollte die eigentlich schon sein.
Ja, ich muss sagen, ich muss mich an der Stelle noch dran gewöhnen. Das ist das erste Mal, dass ich mit den Kopfhörern hier aufnehme. Das sind keine kabellose, sondern Kabelkopfhörer. Und ich habe keine Ablage gefunden und deswegen steckt mein Handy in einem Glas drin.
Gute Idee, Junge, das muss ich mir merken, weil ich habe nämlich auch nicht den Weg dazu gefunden, wie man das machen kann.
Aber ist das dann verkehrt herum? Also hast du es quasi jetzt das Kabel nach oben zeigend, also aus dem Glas raus, oder wie funktioniert das?
Nee, ganz normal. Ich würde es euch gerne zeigen, aber ich kann ja mein Handy nicht umdrehen, um mein Handy zu zeigen.
Aber Moment. Du müsstest also doch eigentlich auch das Handy einfach auch komplett um 180 Grad drehen können, oder? Das müsste doch eigentlich auch gehen.
Nee, weil die Kamera ist ja unten.
Stimmt, dann.
Apropos hier Videogeneration, Junge. Stark. Du bist auch einer, der auf Google, der auf Bing Google eingibt, gell?
Iconic.
Du schreibst ChatGPT macht Google auf.
Scheiße. Mach mal bitte.
ChatGPT macht Google auf. Das klingt schon für mich nach einem passenden Folgentitel.
Herrlich. Naja, also gut. Ikone sind wir gestartet in die Folge. Warum ist Hannes meine Ikone? Wir waren gestern in der Icon League. So, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Wir wurden geladen von unserem ewigen Dreierkette VBH Edelhörer und wie sagt man, Edel-Interviewpartner Julius Heimpel, ehemals Baller League-Spieler. Spielt mittlerweile, glaube ich, die dritte oder vierte Saison in der Icon League unter den Fittichen von Chiagu und Fabi Rese bei den Berlin Underdogs. Und so haben wir den Weg gefunden aufs Messegelände, ganz weit raus, tief im Westen Berlins, war eine weite Anreise und haben uns diese Veranstaltung angeschaut. Ich muss sagen, ich bin mit relativ wenig Erwartung hingegangen und wurde dennoch enttäuscht. Ja, also Johannes, du widersprichst mir, wenn ich irgendwas sage, wo du nicht zustimmst. Es war natürlich von Anfang an klar, dass die Veranstaltung für Twitch ausgelegt ist, also es ist eine Veranstaltung, die primär dazu gedacht ist, dass es Menschen zu Hause im Stream schauen und dementsprechend ist es so etwas lieblos vor Ort. Also das ist so, man muss sagen, man kommt hin, die kulinarische Versorgung ist irgendwie so zwei Foodtrucks für unmenschliche Beträge. Und Getränkeversorgung gibt es, es gibt eine Art Späti, der verkauft Eistee, Wasser, Cola und Fanta aus den Flaschen. Also das war's dann auch schon wieder, was das Begleitprogramm für das Publikum vor Ort gibt. Es gibt einen VIP-Area, da sind wir nicht reingekommen, so very important sind wir dann leider doch nicht.
Noch nicht.
Und das gewöhnliche Fußvolk muss dann auf eine Tribüne. Und diese Tribüne, die ist quasi über die komplette Länge des Spielfelds, aber hat vielleicht eine Breite von 2 Metern. Dementsprechend ist es da oben, war es ziemlich eng, vor allem zu Beginn. Also die ganze Veranstaltung hat um 17.45 Uhr angefangen. Ich glaube, 21.15 Uhr sind wir raus aus der Halle. Gegen Ende war es ganz gut, oder war es ein bisschen, sag mal, luftiger, war nicht mehr so viel los. Aber am Anfang war es wirklich, es war brutal eng und ja, also es war auch brutal laut die ganze Zeit und die Luft da drin war auch ganz schrecklich. Also wir sind zwischendurch einfach mal raus zum frischen Luft schnappen, weil es war eigentlich wie ein, wir haben immer gesagt, wie so ein Jugenddorfturnier in schlecht.
Ja, ich kann da gleich einhaken. Ich stimme all dem, was du gesagt hast, zu. Der Grund, warum die Spiele, die später stattgefunden haben, für uns angenehmer waren zum Schauen, ist, weil der durchschnittliche Betrachter dieser Spiele halt ins Bett musste. Wie Walle gesagt hat, das Turnier ist auf Twitch ausgelegt und ist nur wegen Twitch erfolgreich und Twitch schauen sich halt, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber die meisten Leute, die halt diesen ganzen Twitch-Streamern zuschauen, sind halt zwischen 13 und 18, würde ich mal behaupten, oder vielleicht noch ein bisschen jünger. Also es war schon sehr überraschend, wie viele pubertäre Jungs, Slickback nach hinten, extrem enge Shirts und Gucci, Fake Caps und Gürtel mit ihrem Girl da standen und sie irgendwie beeindrucken wollten. Ich muss sagen, es war irgendwie so, ich hatte das Gefühl, es war so halb geplant. Also da ist ein Potenzial dahinter, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber da haben ein paar Sachen gefehlt. Und wir haben es auch gesagt, jede Ma auf dem Dorf, jeder Dad auf dem Dorf hätte mir Musikverein das besser organisiert. Also da haben einige Dinge gefehlt. Ich muss aber sagen, ich fand's cool, es gesehen zu haben.
Ja, auf jeden Fall.
Das
war
eine super,
vor allem sportlich.
Coole Erfahrung. Das sind echt starke Kicker dabei gewesen. Das hat Bock gemacht. Die Musik war ab und zu nice, ab und zu nervig. Overall war's eine Experience, die man als Fußballfan gemacht haben muss. Also wenn jetzt morgen jemand zu mir sagt, so, ey Hannes, wir müssen den regulären Preis dafür zahlen, dann würde ich sagen, nee, weißt du was, passt, wir können bei mir einen Film gucken. Aber wenn wir geladen werden, wie wir geladen wurden, dann ist es auf jeden Fall was Cooles. Mega. Und ganz ehrlich, wir haben Leute gesehen, von denen ich nicht dachte, dass wir sie sehen werden.
Eben, da, genau. Also da wollte ich jetzt noch mal ganz gerne einhaken. Genau.
Ja, also
da weil standen, das ist, Benny, das war nämlich dann.
Sorry, ich will nur kurz das zu Ende bringen. Da standen ein Weltmeister von uns. Ein Weltmeister stand keine 4 Meter von uns entfernt. Das war schon cool.
Ja, eben, genau. Also das ist der Punkt, wo ich einhaken wollte. Jetzt mal die negativen Sachen abgehakt, dass es ein bisschen lieblos war, etc. Und auch, was auch wirklich negativ zu erwähnen ist, ist leider diese konstruierte Fanszene, wo dann irgendwie bestimmte Leute dürfen dann eben neben die Auswechselspieler stehen und sollen da Stimmung machen und so. Also das ist das soll so Ultra-Gruppierungen nachempfinden. Das fand ich ganz, ganz befremdlich. Aber positiv hervorheben muss man wirklich einerseits das Fußballerische, fand ich es cool zu sehen. Wieder erwartenderweise brutal körperintensives Spiel und richtig robust, sehr, sehr intensiv, also ganz körperlich und gar nicht so technisch ausgelegt, wie ich dachte. Und was halt ultra cool ist, wie Hannes gerade schon sagte, du hast da Leute rumlaufen sehen, da siehst du einen Höwe das auf einmal vor dir, dann siehst du einen Terodde zum Anfassen quasi vor dir, einen Andrich, einen Felix Groß, Bastiano Cipka, Marcel Halstenberg, Alex Popp, also da waren schon wirklich Namen vertreten und das passte aber auch so ein bisschen in das Bild. Wir standen noch oben auf der Tribüne und haben so ein bisschen gewitzelt, so die Jungs, die kennen ja wahrscheinlich Bastiano Cipka, ist für die Leute um uns herum wahrscheinlich so ein absolutes Fremdwort, haben wir wahrscheinlich noch nie gehört, aber irgendwann hieß es dann Eli ist ja irgendwie dieser Präsident von diesem ganzen Ding und scheinbar Streamer, ich kannte den Mann nicht. So hat dann irgendwie Fotos gegeben und Autogramme und auf einmal sind wirklich eine Horde an Kindern ist auf einmal in diese eine Ecke geströmt. Also das spricht schon irgendwie so ein bisschen Bände. Einerseits für die Generation, andererseits auch so ein bisschen für dieses Format an sich.
Ja. Also wie gesagt, es gesehen zu haben, war cool, hat Bock gemacht. Für einen Sonntagabend an einem so verregneten, bewölkten Tag in Berlin war das perfekt. Und an der Stelle danke an deinen Cousin, dass er uns eingeladen Jule. Hat. Stabil. Wir wünschen ihm das Allerbeste. Berliner Underdogs. Ich glaube, sie werden sich schwer tun gegen Two Stripes United.
Haben sie schon gespielt, haben sie verloren.
Und weißt du, verloren oder gewonnen?
Verloren.
Ah, shit, die waren richtig gut. Das ist das Team von Robert Andrich. Die waren richtig stark. Und Noah, jetzt noch für dich als Einordnung. Ich weiß nicht, ob das dir hilft. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Wilden Kerle Teil 3.
Hilf
wenn sie gegen die biestigen Biester spielen.
Hab ich nicht gesehen.
Ah, fuck, okay. Dann an der Stelle Auftrag für dich. Guck das Endspiel. Also den Rest von Wilden Kerle musst du nicht schauen. Das sind früher waren das geile Filme. Heutzutage sind es sehr schlechte Filme. Aber das musst du schauen. Ganz kurz, kennt ihr, sorry, dass ich es jetzt reinwerfen muss, aber kennt ihr bei Wilden Kerle im ersten Teil den dicken Michi? Oder habt ihr es gar nicht
geschaut? Ich hab geschaut?
Das nie gesehen. Ihr habt es noch nie geschaut?
Du hast nie geschaut, Walle. Krass.
Wilde nee. Kerle. Die wilden Kerle sind 10 und 11, der dicke Michi ist 14 und der dicke Michi macht den Bolzplatz von denen kaputt und der Song, der dabei läuft, ist wir, also die Mannschaft vom dicken Michi, sind gefährlich und cool. Die wilden Kerle sind sowas von schwul. Was? Und das lief damals 2005, 6 oder 7, als der rauskam in dem Kinderfilm. Und das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe es vor kurzem auf TikTok von so einem, hat es irgendjemand eingeordnet, wie politisch inkorrekt es ist. Aber ja, wollte ich nur kurz da reinwerfen.
Ja, ganz kurz noch.
Schöner Vergleich.
Auch generell, dass der Bösewicht der dicke Michi ist. Auch kritisch. ich habe auch den Film letztens tatsächlich wieder geschaut. Ist irgendwie charmant auf eine gewisse Art und Weise. Auch weil Rufus Beck natürlich als der Willi da schon sehr herausragt und Ochsenknechts. Aber ja, er braucht ein Remake wahrscheinlich wäre ganz gut für sowas. Aber noch zur Icon League, freut mich sehr. Danke für die Einordnung, danke für die Berichterstattung. Ist ja so ein bisschen ruhig geworden auch, weil ich glaube, die Border League gibt's gar nicht mehr. Ich glaube, die Icon League wird wahrscheinlich dann die einzige Hallenliga bleiben, die dann da überlebt. Ich weiß nicht,
es kommt die Deutschland Kings League.
Ja, genau.
Also Kings Cup mit
Tani. Genau, also wenn es jetzt nicht groß anders wird. Also ich denke, am Ende wird sowieso immer nur eine geben, weil ich glaube, das rentiert sich sonst nicht. Und was ich noch fragen wollte, hat Julius gezockt oder konnte der dann, habt ihr ihn live gesehen?
Ja. Okay. Doch, wir haben live gesehen, relativ viel Spielzeit gehabt, auch dafür, dass er, glaube ich, die ersten zwei Spieltage nicht mal im Kader stand, hat er sich da jetzt mittlerweile einen festen Platz auf jeden Fall gesichert und hat sogar ein Tor geschossen. Geil. Vor unseren Augen.
ja, also
und hat ikonischer Jubel Jamie Vardy Freeze.
Ja, das ist krass, gut. Ja. Nee, schön, freut mich. Vielen Dank für die Berichterstattung. Immer wieder auch mal spannend, abseits der normalen Plätze unterwegs zu sein. Genau. Ich glaube, mehr muss man dazu
genau,
auch
richtig.
Nicht sagen.
Nee, jetzt haben wir auch schon relativ viel gesprochen dafür, dass wir eigentlich relativ viel Programm vor uns haben. Deshalb würde ich sagen, lass uns schnell zum Wichtigen kommen, kommen wir schnell zum Fußball. Ja, von der Icon League in die Champions League. Lasst uns gucken in die Königsklasse. Es wurde gespielt Dienstag und Mittwoch. Und zwar hat der glorreiche FC Bayern München gespielt. Das ist natürlich das Spiel der Spiele gewesen, über das wir an dieser Stelle jetzt sprechen müssen. Und wie es sich gehört im Rahmen dieses Podcasts, wenn einer unserer quasi drei Lieblingsvereine betroffen ist, darf natürlich die entsprechende Person anfangen mit der Einordnung, die es besonders hält mit dem FC Bayern München. Hannes, wie hast du den Abend erlebt? Wie ist dein Take zum Spiel?
Es ist tatsächlich ein Spiel, was ich verdauen musste, weil meine Gefühlslage sich so ein bisschen verändert hat. Während des Spiels war ich extrem glücklich, wie gut sich Bayern geschlagen hat, weil auch wenn Real Madrid gerade nicht ihren besten Moment durchläuft, ist Real Madrid in der Champions League eine andere Nummer, das wissen wir. Ich glaube, das hat die Kommentatorin bei Prime, weil das Spiel lief ja auf Prime, davor erwähnt. Real Madrid hat von diesen 15 Champions League-Titeln, die sie haben, nur viermal die Liga dazu geholt. Das heißt, es ist egal, ob sie in der Liga abkacken oder nicht. In der Champions League sind sie sehr stark. Mhm. Vor dem Hintergrund war ich extrem überrascht, oder nicht überrascht, war ich extrem happy, wie gut sich Bayern geschlagen hat im Bernabeu. Ich habe das Spiel geschaut mit einem Kumpel aus der Uni, der uns regelmäßig zuhört. Das wusste ich gar nicht, hat mich gefreut an der Stelle. Liebe, liebe Grüße, er weiß, wer er ist. Und wir waren beide davon überzeugt, dass Bayern sehr gut gespielt hat. Bayern hat einen kleinen Vorsprung für das Rückspiel. Ich möchte jetzt nicht einen Monolog münden, aber tatsächlich, ich finde, mit diesem 2-1 ist die Sache noch nicht vom Tisch. Das ist noch nicht vorbei. Ich hätte mich über ein 3-1 mehr gefreut, natürlich, oder so ein 4-1, aber das Positive, wir haben gewonnen und das Positive, unser Torhüter ist nach wie vor gut und zwar sehr gut. Ich steige jetzt nicht um die Allüren, dass er so gut ist wie damals 2012, weil das ist er leider nicht. Er hat aber nach wie vor sehr starke Reflexe und er hat gezeigt, dass man auf ihn Verlass ist und das ist einfach wichtig gewesen.
Ja, da muss ich auch ein bisschen zurückrudern. Ich glaube, ich habe hier vor 2 Wochen prognostizierte Games gone. Er hat es doch nochmal aufblitzen lassen. Also es muss man schon wirklich sagen. Da kann man nur den Hut vorziehen vor der Leistung. Das war richtig, richtig stark. Und ich glaube, wenn sie Manuel Neuer nicht im Tor gehabt hätten, dann wäre da bestimmt das ein oder andere Tor mehr gefallen, wie ja eben Real Madrid es als Gegenbeweis zeigt. Weil das 2-0 von Kane, das hätte zum Beispiel Neuer hätte den gehalten. Also das war alles in allem auf jeden Fall ein sehr haltbarer Schuss. Lunin ist eh nicht der Beste, aber Neuer hat ihn auf jeden Fall gehalten. Und das ist vielleicht dann auch das kleine Quäntchen, das den Unterschied machen kann, dass du halt 11 gute Spieler brauchst und nicht nur 3. Sehr intensives Spiel, Brian, oder? Also hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht zuzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Also es war die Königsklasse per se. Ich glaube, wir haben schon oft darüber gesprochen. Es ist auf jeden Fall, es gibt wenige Spiele, die so sehr nach Fußball Champions League Abenden schreien wie Bayern gegen Real Madrid. Und auch wenn Real Madrid gerade nicht eben in seiner besten Phase der Vereinsgeschichte ist, ist es nach wie vor gefährlich. Es hat sich auch gezeigt. Ich finde, das ist auf jeden Fall, wie Hannes schon gesagt, nicht durch das Spiel. Ich glaube, dass Bayern am Ende die bessere Mannschaft ist und deswegen auch größere Chancen hat, weiterzukommen. Aber ich sag, das ist noch nicht durch. Da muss man auf jeden Fall ganz genau hinschauen, dass die Bayern sich da nicht irgendwie wieder vom Tisch ziehen lassen, wie das letzte Mal. Ist auch irgendwie gefühlt ohne große Skandale jetzt rumgegangen, das Spiel bisher. Immerhin. Entgegen meiner Erwartungen. Und ja, also es war auf jeden Fall ein schönes Hin und Her. Und als neutraler Fan, sag ich mal, habe ich mich dann, muss ich ehrlicherweise sagen, ein bisschen zu sehr auch bei dem Bayern-Tor gefreut. Aber ich glaube, es liegt auch einfach an Real. Also ich glaube, Real gönnt man wirklich gar nichts. Auch wie die spielen, teilweise Vini Junior da auf der Seite, wie der teilweise reklamiert, das ist schon abartig. Aber grundsätzlich, gutes Spiel, macht Spaß, ist einfach, dann letztlich sind das eben diese Highlight-Spiele, die man dann haben will am Ende der Saison.
Das ist eine ganz, ganz spannende Konstellation. Da hast du total recht mit dem, was du sagst. Ich glaube, das ist das sympathischste Bayern München seit langer, langer Zeit, trifft auf das unsympathischste Real Madrid seit langer, langer Zeit. Absolut. Und das ist eigentlich ganz lustig. Das hat so ein bisschen die Rollen gekehrt, weil früher, muss ich sagen, konnte ich eigentlich Real Madrid auch immer ganz gut leiden, aber eigentlich auch nur wegen Einzelspielern, also wegen Toni Kroos, wegen Luka Modric. Das waren halt einfach Spieler, die ich ziemlich cool fand, so deren Spielstil ich halt auch einfach mochte. Und das wird halt immer weniger. Und Real Madrid hatte schon immer Arschlöcher. Es gab schon immer einen Ronaldo, es gab schon immer einen Benzema, es gab schon immer einen Sergio Ramos. Es gab schon immer Arschlochspieler, aber mittlerweile gibt es halt nur noch Arschlochspieler. Als einzige Ausnahme würde ich jetzt mal noch Bellingham nehmen. Uff. Und dementsprechend ist man wirklich gar keine Sympathiepunkte mehr für Real Madrid. Aber es ist auch wirklich sehr erstaunlich. Ich habe auch mit einem treuen Dreierkette VBH-Fan geschaut. Liebe Grüße an der Stelle, Ben, der einen sehr, sehr richtigen Satz irgendwann gesagt hat, der gute Mann. Es ist erstaunlich, dass Real Madrid einfach absolut keine Spielidee hat. Ja. Diese Mannschaft verfügt über keine Spielidee.
Ja, aber sorry, dass ich dich unterbreche. Wo willst du die herholen? Arbeloa war zu seiner aktiven Zeit ein Hütchen. Er wurde in Spanien von der spanischen Presse unliebhaft El Cono getauft, das Spielhütchen. Und dass El Cono keine Ahnung hat, wie man eine Mannschaft dirigiert, das war uns allen klar. Die haben aber ein Riesenproblem, und zwar ein gigantisches Problem. Und es ist nicht mal die Tatsache, dass sie keinen Cristiano Ronaldo haben, sondern es ist die Tatsache, dass sie keinen Toni Kroos haben. Sie haben keinen Dirigenten im Mittelfeld. Und das brauchst du. Weil honestly, ein Vini und ein Mbappé sind überragende Spieler. Die können eine Abwehr schwindelig spielen und Mbappé hat ein Tor geschossen. So, das passiert und Vini und Mbappé hätten beide noch ein weiteres Tor schießen können, aber es war tatsächlich nicht, weil es ein guter Spielaufbau war. Tchouaméni ist gut, das möchte ich nicht bestreiten, aber es ist kein Toni Kroos und es ist kein Luka Modric. Und Bellingham ist angeschlagen, hat bisher eine relativ schwache Saison. Also das ist das Hauptproblem von Madrid. Dementsprechend und vor all dem, was ihr jetzt gesagt habt, ich habe echt Angst, weil der Fall wäre umso größer, wenn Bayern noch verliert. Wir sagen es, es ist eine sympathische Bayern-Elf, die sind gerade extrem gut drauf, Torrekord geknackt, Real Madrid spielt in der Liga unentschieden und verabschiedet sich vom Titel. Wenn wir das verlieren, Das wäre moralisch eine brutale Klatsche. Deswegen, ich bin extremst gespannt. Ich bin am Mittwoch in Istanbul und schaue mir das Spiel da an. Ich habe auch mir schon einen Irish Pub rausgesucht und ein anderes Restaurant am Bosporus, wo ich mir das anschauen kann. Aber das wird Nervenkitzeln bis in die letzten Sekunden, das weiß ich jetzt schon.
Ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, als ich die Aufstellung angeschaut habe, war ich auch so etwas überrascht, weil die Spieler auf der madrilenischen Seite, muss ich sagen, die haben mir jetzt auch nicht alle was direkt gesagt. Da muss ich schon erstmal nochmal nachgucken, wer das auch ist. Also gerade Carreras auf der linken Seite, ich bin ja auch jetzt nicht so im...
Ja, das ist der ewige Günther Netzer.
Stimmt.
Ja, aber ich, also die Namen, also wie gesagt... jetzt mit dieser Elf in so einem wichtigen Spiel aufzufahren, das zeigt auch so ein bisschen, wo diese Mannschaft gerade auch einfach vom Spielermaterial her steht, finde ich. Und gerade Olise hat ja, glaube ich, dann auf der rechten Seite auch gut Dampf gemacht. Und eben, du hast ja schon gesagt, eigentlich die wirklichen Weltklasse-Spieler, wenn man jetzt mal wirklich von Weltklasse spricht, das sind im Prinzip Vini und Mbappé. Und dann dann kommt erstmal lange nichts und ich würde gerade sagen, zumindest Bayern in der jetzigen Verfassung kann da so ein bisschen auf gerade was die Einzelspieler eben angeht, echt noch ein bisschen mehr aufwarten. Und du hast es auch schon gesagt, die sind natürlich auch gerade in der Verfassung, was willst du gegen die machen? So einfach auch von der Moral, auch von der Spielerchemie, glaube ich, ist da echt, da hat Kompany, das muss man ihm wirklich zugutehalten. Die Außendarstellung, also ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber die Außendarstellung ist dermaßen positiv, so grundsätzlich gegenüber den Bayern, das ist schon lange nicht mehr so gewesen, muss man sagen.
Absolut, da hast du sehr, sehr recht. Witzigerweise hatten wir auch genau diese Weltklasse-Spieler-Debatte hatten wir auch während des Spiels, dass da Real Madrid auch wirklich, was Einzelspieler angeht, total an Glanz verloren hat. Was man den Bayern auf jeden Fall ankreiden muss, finde ich, ist, dass sie den, also einerseits haben sie Real Madrid komplett zurückkommen lassen ins Spiel. Und da muss man sagen, du hast gerade kritisiert, ihn fehlt der Dirigent, Hannes. Ich finde, der kam sehr ins Spiel durch Bellingham.
Ja, der hat gut gespielt.
Bellingham hatte einen riesen Impact auf das Spiel. Real Madrid hat auf einmal viel mehr Zugriff gehabt und hatte viel mehr Ballbesitz und hat sich viel mehr Chancen kreiert oder hat sich deutlich öfter ins letzte Drittel gespielt als davor. Also ich finde, da war auf jeden Fall ein riesen Impact zu erkennen. Und dann muss man aber, also Bayern muss man kritisieren, dass sie überhaupt zurückkommen haben lassen ins Spiel, weil eigentlich waren die stehen K.O. Und dann muss man kritisieren, dass sie den Sack nicht zugemacht haben. Also du musst denen eigentlich 3, 4, 5 Dinger einschenken. Und das wäre wirklich möglich gewesen. Und sie haben sie so ein bisschen am Leben gelassen, so wie man heute im neudeutschen Fußball brutalerweise sagt, sie haben sie nicht gekillt. Muss man ihnen ankreiden, könnte deshalb meiner Meinung nach schon nochmal etwas spannend werden in München. Wobei ich sehr, sehr, sehr davon überzeugt bin, dass in der Allianz Arena Bayern das Ding wirklich einfach nach Hause bringt. Und wenn es nachher 1-1 ausgeht, ich glaube nicht, dass Real Madrid über 90 Minuten da jetzt einen mehr als plus 1 Sieg einfahren könnte.
Es wäre, wie gesagt, katastrophal. Es wäre moralisch ein Nackenschuss. Ich will nur sagen, klar, Bayern muss mehr Chancen machen, aber ganz ehrlich, Upamecano will halt auch zur WM mitfahren. Und wenn Upa, ein französischer Nationalspieler, dieses Tor macht, dann wird er halt von General Mbappé von der Nationalmannschaft verwiesen. Dementsprechend kann er die Bude halt nicht machen. Und nur ganz kurz, das wollte ich eigentlich sagen, als du das angesprochen hast. Eklatante Fehlentscheidungen gab es nicht. Ich fand, der Schiri war relativ souverän. Nur die Aktion von Olise im Strafraum ist für mich eine, die man nochmal überdenken kann. Wo er gefoult wird von Carreras hinten dran mit dem Ellenbogen. Beide gehen hoch. Das kann ein Elfmeterpfiff sein. Okay. Muss es nicht, aber ich finde es schade, dass es nicht mal kurz besprochen wurde.
Aber zum Beispiel, ich weiß es überhaupt nicht, ich weiß nicht, wovon du redest tatsächlich gerade. Also ich habe es
gar nicht. Okay, ja, dann kling ich mich ein. Also das war wirklich die allerletzte Situation im Spiel.
Ja, ja.
Im Spielgeschehen habe ich auch gesagt, nee, ist kein Elfmeter, hab's danach aber nochmal auf Social Media gesehen. Das ist, muss ich leider zugeben, das ist ein glasklarer Elfmeter.
Echt?
Klipp und klar. Wild. Das ist ein ganz, ganz klarer Elfmeter und das ist irgendwie witzig, weil es gab doch mal die Szene Juve gegen Real.
Ja, damals hat Benatia Lucas Vazquez gefoult. Genau dasselbe.
Genau, richtig. Ja. Gefoult und da war es wirklich, also da war der Kontakt deutlich geringer und der Ball war sogar noch im Spiel und da hat sie einen Elfmeter und rote Karte gegeben, glaube ich, sogar für Buffon hat sich aufgeregt, deshalb hat er rot bekommen. Aber also in der Szene, da musst du, und da verstehe ich wieder nicht, warum es kein VAR gibt, also warum der VAR sich nicht einschaltet, ist ein klarer Elfmeter, bin ich sogar soweit zu sagen. Deshalb, Brian, schaust dir gerne auch nochmal an. Da muss man schon klipp und klar sagen, klare Fehlentscheidung. Leider. Aber das, über das Thema Fehlentscheidung von Schiedsrichtern haben wir schon genug gesprochen in der Vergangenheit. Werden wir auch nachher tatsächlich bei einem kurzen Themenblock nochmal sprechen. Es ist halt leider Gottes so, dass immer mehr Schiedsrichter immer mehr spielentscheidende Fehlentscheidungen treffen. Dann wollen wir mal ganz kurz noch einen Blick richten auf die anderen Champions-League-Spiele. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es schwierig wird für Bayern im Rückspiel, aber sie gute Chancen haben, das noch zu ziehen. Die anderen Spiele, Arsenal sehr, sehr glanzlos, wenigstens hat der ewige Kai getroffen, weitergekommen gegen Sporting. Und dann hat mich der Mittwoch ein bisschen überrascht. Und zwar hat mich überrascht, wie schlecht Liverpool war gegen PSG. Also wie wenig da kam, das fand ich schon wirklich ultra erstaunlich.
Ja, dass du das mitgenommen hast, finde ich gut, weil mein Learning ist eigentlich, wie souverän PSG ist. Also klar, Liverpool hat überhaupt nichts angeboten, aber PSG ist eine Mannschaft, die sich besser schlägt, als ich erhofft hatte, weil die machen mir ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil die haben ein Spielsystem, die haben sehr starke Spieler, also die haben alle diese Komponenten, die Real Madrid ein bisschen vermisst und die für die Bayern unangenehm werden könnten, aber jetzt zur Causa Liverpool, das geht nicht mehr lang gut. In der Liga ist es noch nicht entschieden zu 100%, aber die mischen ja da gar nicht mit. Die Champions League scheint so gut wie beendet zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es eine titellose Saison ist, Salah den Verein verlässt, dass Arne Slot da noch super lang macht. Das klar, Liverpool ist jetzt keine Mannschaft, von der wir sagen, die müssen immer im Halbfinale stehen in der Champions League, aber sie haben halt schon ordentlich Geld hingelegt für Wirtz, Ekitike, die waren beide um die, lass mich lügen, aber Wirtz über 100 Millionen und Ekitike um die 100 Millionen, also beide
Alexander Isak teuer. Auch 100 Millionen.
Alexander Isak, der könnte in der Icon League mitspielen. das ist super schade, aber ich glaube, das war's. Das war die ihrer Slot und ich sehe im Parc des Princes, nee, das war in Liverpool, sehe ich da kein Comeback. Also das wird keine Story wie damals Corner Taking Quickly, Alexander Arnold, Origi. Das wird eher ein 4-0, weil PSG das souverän macht.
Ja, also sie jetzt komplett abschreiben, soweit würde ich vielleicht noch nicht gehen. Also viele haben sie ja auch schon gegen Gala abgeschrieben, da haben sie dann sehr souverän zurückgeschlagen in Liverpool. Ich glaube, dass das Stadion schon auf jeden Fall ein Faktor sein kann. Ich glaube, dass sie jetzt vielleicht auch ein bisschen besser den Gegner verstehen. Wobei, man, das ist auch ein Quatschargument eigentlich heutzutage bei den Analysen, die man betreiben kann. Also, ich hoffe für sie, dass sie einfach nur einen sehr, sehr schlechten Tag hatten, weil irgendwie 0,17 Expected Goals bei der Offensive, wie du sie gerade aufgezählt hast, Hannes, das ist eigentlich ein Joke und das geht halt eigentlich nicht. Und dementsprechend hoffe ich wirklich sehr, sehr für Liverpool, dass sie einfach ein bisschen stärker sich präsentieren, einfach nur um ein besseres Spiel auch zu sehen, weil das Spiel an sich hat ja auch nicht Spaß gemacht anzuschauen.
Ja, absolut faszinierend.
Ganz kurz, es ist schon scheiße, wenn man aufhört zu sprechen und keiner von uns beiden nimmt das Gespräch auf.
Doch, ich wollte noch was sagen. Muss
weitermachen.
Ich wollte noch was sagen.
Sich da ein. Let me tell you something. Ja, was los?
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das eben so, also ich glaube, wir sind uns da jetzt gerade auch in der Champions League, es gibt jetzt nicht viel Diskrepanz in der Meinung auch, aber wir sind uns einig. Ich finde, bei Liverpool das Wort seelenlos, finde ich, trifft es ganz gut. Ist ein Verein, der eben vor allem bis Slot kam und in der ersten Saison von Slot ja von dieser Vereinsseele auch gelebt hat, dass da irgendwie Spieler waren, die lange dabei waren, die für den Verein gekämpft haben, die irgendwie eben auch traditionell kämpferisch gut waren, sich spielerisch sehr gut durchgesetzt haben und jetzt irgendwie dieser Umbruch in diesem Sommer so dermaßen nach hinten losgegangen ist, das finde ich, muss man erstmal ein bisschen suchen in der Fußballgeschichte, wo das so schief gehen konnte, von so einem guten Verein, sag ich mal, in so einen Haufen Trash umgewandelt zu worden zu sein. Es tut mir auch eben gerade für die Spieler leid, wie Ekitike, Wirtz, Isak, die eigentlich ja wirklich sehr, und Frimpong auch, die sehr gut sind, die zumindest davor sehr gut gespielt haben und jetzt irgendwie kein Faktor mehr sein können. Das finde ich sehr schade. Tut mir auch sehr leid. Wir hatten ja gesehen bei Wirtz in der Länderspielpause, dass der Mann kicken kann. Aber irgendwie scheint es da in diesem Verein wirklich, ich sag mal so, erste Vorlesung, Herr Kunze, Change Management ist da so ein Stichwort, was, glaube ich, nicht ganz so gut funktioniert hat diesmal.
Und ich glaube, es würde Liverpool gut tun, wenn Xabi Alonso an der Anfield Road.
Ja, das wäre, das ist,
sagen viele. Schöner Take.
Ja, das wäre stark, weil, also er ist natürlich nicht so einer wie Klopp, Power of Friendship bringt uns hier weiter und wir gehen alle abends essen und dann spielen wir guten Fußball. Aber ich glaube, so ein paar Spieler, vor allem wenn du so viele neue, gute Spieler kaufst, brauchst du ein gutes System. Und Alonso ist ein Systemtrainer. Im Gegensatz zu El Conor Velor, der wirklich aufs Beste hofft. Also.
Aber ganz kurz,
dieser... Ja, es ist auf jeden Fall... Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Bild, ein schöner Gedanke mit Alonso bei Liverpool und damit auch das Thema Liverpool abhaken, um das nächste Champions-League-Spiel noch in Angriff zu nehmen, das vielleicht ein etwas weniger schöneres Bild abgegeben hat aus Sicht von Hansi Flick. Unserem Mr. Graugänse hat mit dem FC Barcelona Atleti empfangen und man muss sagen, Barcelona hat das Spiel gemacht, Atletico hat gewonnen. Ja, also Atletico keinerlei Bemühungen, irgendwie den Ball zu haben, irgendwie Fußball zu spielen. Ist auch Wahnsinn, dass Simeone das einfach so eiskalt durchzieht seit, was weiß ich, 20 Jahren. Also dem sein Sohn kickt ja da jetzt schon mit und sieht schon so aus, als wäre er so alt wie Simeone früher, als er Trainer war. So.
Ja, aber er hat ja keinen Grund, das zu wechseln. Simeone ist der erste Atletico-Trainer in langer Zeit gewesen, der einen Titel holt. Die standen zweimal im Champions-League-Finale. Weißt, wir dürfen nicht vergessen, hätte Sergio Ramos diesen Kopfball in der 94. Minute damals nicht gemacht und hätte Griezmann nicht an die Latte geschossen zwei Jahre später, wäre Simeone ein zweifacher Champions-League-Sieger. Die waren extrem knapp an der Legacy dran. Aber ich finde es eigentlich gut, wie du es gerade gesagt hast. Barca hat wirklich das Spiel gemacht und Atletico hat Bomben, also das Tor von Julian Alba, das ist ja wirklich, um mit der Zunge zu schnalzen. Ich bin aber gespannt aufs Rückspiel, weil Hustle 34, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Papa von Lamine Yamal hat uns schon gesagt, dass Lamine nicht mal 20% seiner fußballerischen Fähigkeiten an dem Tag gezeigt hat. Das heißt, wenn er schon das Doppelte, also 40% zeigt, hat Atletico keine Chance. Nee, es ist tatsächlich, es tut meinem Herzen gut, wenn Barcelona nicht weiterkommt, weil ich mag die nicht. Ich werde die nie mögen. Es tut mir leid um Hansi Flick als deutscher Coach, aber das ist eine Mannschaft, für die ich nie Sympathien entwickeln werde. Dementsprechend freut es mich sehr, wenn die rausfliegen.
Ach, Hansi Flick und HW4 in einem Champions League Halbfinale wäre doch eine schöne Sache, Brian, oder?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht ganz so negativ wie Hannes gegenüber dem Weiterkommen. Ich war auch überrascht, muss ich sagen, dass auch irgendwie, ich finde, Atletico in der Champions League in den letzten Jahren war jetzt nicht mehr so auffällig. Und jetzt sind sie wieder kurz davor, ins Halbfinale zu kommen. Ist irgendwie auch eine interessante Entwicklung. Und ganz kurz zu Lamine Yamal. Also der Typ, der hat 25 Zweikämpfe gehabt. Laut FODMOB, 17 davon gewonnen. 70%ige Zweikampfquote. Also man muss schon nochmal hervorheben. Das
war nicht 20% seiner Fähigkeit, musst du bedenken.
Eben, also wenn Hasselhardt das sagt, muss das auch auf jeden Fall stimmen. Aber das ist nochmal, das möchte ich immer hervorheben, was der Junge mit 18 da teilweise abspielt noch in Champions-League-Viertelfinalen. Deswegen mal sehen. Ich meine, wir haben ja schon letzte Saison gesehen, dass Barcelona durchaus auch zurückkommen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Atletico halt diesen Fahrplan fährt, zu sagen, okay, wir machen das Spiel nicht und warten einfach auf unsere Chance. Und die Chancen, und das muss man ja sagen, ist schon ein bisschen bitter, rote Karte und der Freistoß geht rein. Vielleicht geht das Spiel auch anders aus, wenn das nicht ganz so läuft. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es im Rückspiel vielleicht etwas anders läuft zugunsten auch von Barcelona. Ich persönlich sehe sie auch von ihrem Spielerpotenzial her eher im Halbfinale als Griezmann, sage ich schon, als Madrid. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen.
Bin ich voll und ganz bei dir, aber man muss schon auch sagen, ein 2-0 aufzuholen in Madrid, das ist schon ein Brett, das ist ein dickes, dickes Brett, das sie bauen müssten dementsprechend. Freuen wir uns auf die kommenden Partien, ich bin wirklich hyped, Dienstag, Mittwoch geht's weiter und naja, wir werden dann auf jeden Fall weiter einordnen für euch, wenn wir dann wissen, wer im Halbfinale steht. Vorschlag zu Güte, da wir jetzt schon über eine halbe Stunde auf der Uhr haben, wollen wir kurz durchschnaufen und einen Quiz machen und danach hat Brian voll und ganz den Raum und die Bühne, um seinen glorreichen SC in den Himmel zu loben.
Ganz kurz, ich will's kurz machen zu SC. Ich glaube, das tut mir meiner Seele besser, weil es ist ja...
Also du willst, dass es hinter dich bringen?
Ich will's hinter mich bringen.
Na dann.
Ich glaube, es passt jetzt auch noch ganz gut rein, weil eben... ganz kurz, auch Mainz ein sehr gutes Spiel gegen Straßburg gemacht hat, 2-0 gewonnen, Freiburg hat in der EL 3-0 gewonnen, also das heißt, auch da die deutschen Vereine haben gute Chancen weiterzukommen. Freiburg hat wahrscheinlich das beste Saisonspiel gegen Celta Vigo gemacht, überragend die an die Wand gespielt, 10 von 10. Celta Vigo hatte wirklich nicht den Hauch einer Chance, die hatten eine Chance eigentlich, die wirklich gefährlich wurde. Das hat mich schon sehr überrascht, zumal eben Celta Vigo hier keine schlechte Saison spielt, die sind ja Sechster und so. Also das ist wirklich, das war schon in den Maßen so schlecht, dass ich mich gefragt habe, wie die so weit kommen konnten. Und natürlich Freiburg überragend gespielt. Also wirklich in jeder Statistik dominant, auf dem Feld dominant, kann da auch noch 2-3 Tore mehr machen. Bin froh, dass es auch 3-0 ausgeht, so ein gewisses Polster. Aber ich will nicht zu viel drüber reden, weil eben am Donnerstag ist das Rückspiel und ich glaube, erst danach kann ich da mit vollem, ja, weiß nicht, vollem Geiste darüber sprechen, weil mir einfach jetzt gerade noch, ich will es noch nicht verschreien alles.
Also wenn Brian nichts dazu sagen will, dann mache ich das. Ich bin ja bekanntermaßen der große SC Freiburg-Fan in dieser Saison, zumindest was die Europa League angeht. Und ich will ja nicht sagen, ich habe es euch immer gesagt. Aber
ja doch, du hast es immer gesagt.
Ich habe es euch immer gesagt, ich habe da Potenzial gesehen und ich sehe das Potenzial immer noch. Und ich stimme dir voll und ganz zu, wirklich erschreckend, wie wenig Celta Vigo zustande bekommen hat. Aber auch wie gut das vom SC Freiburg war. Ja. Und vor allem muss man den Hut ziehen vor der Leistung, vor der psychischen Leistung von Julian Schuster. Wie er das hinbekommen hat, aus diesem, das war ja wirklich ein Tiefschlag gegen Bayern, dass du zu Hause eine 2-0-Führung gegen Bayern irgendwie noch in den letzten 4 Minuten verspielst und 3 Gegentore bekommst. Das ist ja wirklich eigentlich ein moralischer Tiefschlag für eine Mannschaft. Wie er das geschafft hat, der Mannschaft in dem Moment das Positive, das habe ich auch letzte Woche hier an der Stelle gesagt, sie müssen es irgendwie hinbekommen, das Positive aus dem Bayern-Spiel mitzunehmen, weil es gab ja 90% des Spiels waren ja überragend. Ja,
absolut.
Von Freiburg damals. Und das haben sie hinbekommen. Sie haben es wirklich hinbekommen, sich auf diese 90% zu konzentrieren und den Vibe mitzunehmen in das Spiel. Und das hast du, die haben ja mit so einer breiten Brust aufgespielt und das hast du ja auch von Anfang an gesehen. Geil, wirklich schön zu sehen, mit welchem Selbstbewusstsein, mit welchen Überzeugungen die da aufgetreten sind. Da muss man sagen, Chapeau.
Ich hab auch mit meinem Dad nochmal drüber gesprochen, auch so, es ist ja so, ich habe irgendwie der springende Punkt war ja praktisch dieses Gangspiel, wo sie 1-0 verloren haben und dann kam Union 1-0 gegen Union, ne, 1-0 verloren. Und ab da gab es das 5-1 gegen Genk, 2-1 gegen Pauli, dieses wirklich knapp verlorene 3-2 gegen Bayern München, wo man sagen kann, das kann man in einem guten Tag, wenn sie irgendwie ein bisschen Glück haben, vielleicht auch noch gewinnen. Und jetzt dieses Spiel und dann noch gegen Mainz am Wochenende gewonnen. Also diese Mannschaft wirkt für mich ein bisschen wie ausgetauscht. Ich kann es mir auch immer noch nicht so ganz erklären, was da passiert. Und ich schaue gerne zu, ich freue mich drüber. Aber wie gesagt, nächste Woche, da wissen wir mehr, da weiß mein Herz mehr. Da kann ich dann nochmal vielleicht emotionaler auch nochmal was sagen. Jetzt bin ich so auf, wie sagt man so, auf Abachtstellung, weil es einfach noch nicht ganz vorbei ist.
Na komm, dann komplettieren wir noch hier die europäischen Ligen. Brian hat es gerade schon ganz kurz angesprochen. FSV Mainz 05, es ist die Geschichte der Rückrunde. Urs Fischer hat wirklich schleift an diesem Rohrdiamanten weiter und weiter und weiter und richtig geil, mit welchem Nackenschlag in den 11. und 18. Minute zweimal getroffen gegen Straßburg und somit natürlich auch schon halb im Halbfinale.
Darf ich euch an der Stelle einen Funfact erzählen und ich frage euch, in welchem Land das Spiel nach Deutschland und Frankreich am meisten gestreamt wurde? Weil ich habe da eine Statistik zugelesen. Hat die Frage verstanden?
Also Japan, wegen Japan, wegen Kaishusano?
Ah, das ist könnte es sein. Nee, denk doch an mich. Warum frage ich das denn?
Irgendein Ecuadorianer spielt.
Ja, Ecuador. Straßburg hat Kennedy Paris, das ist unser Neymar, unser Lennart Karl. Der beschäftigt sich leider echt viel mit Bordellen und Kokain gerade. Also der könnte auch sich wieder dem Fußball widmen. Aber er war zumindest im Kader. Und tatsächlich haben sich extra Leute einen Stream gekauft, um dem in der Europa League zuzuschauen. Aber er ist nicht eingewechselt worden. Dementsprechend war das egal.
Wie heißt der?
Kendry Baez.
Aber ich finde den gar nicht.
Ich sehe ihn gar nicht. Ich finde ihn auch nicht.
Warte, ich schick euch den Namen.
Interessant. Ja, schön, aber es freut mich irgendwie.
Wir sehen hier, ihn gerade nicht im Kader.
Ich hoffe, ich habe jetzt meine Aufnahme nicht gestoppt, weil das hat sich gerade dumm angehört. Warte, kurzer Check. Nee, Aufnahme läuft noch. Alles gut.
Okay. Naja, das reichen wir nach. Hannes, guck das nochmal für uns nach. Und ansonsten wünschen wir natürlich auch allen deutschen Mannschaften in dieser Woche nur das Allerbeste. Freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir dann mehr wissen, wie Brian schon gesagt hat. Dann kann er natürlich auch ganz frei von der Seele reden. So, jetzt machen wir wirklich einen Strich drunter, einen Sack zu. Wir killen die europäischen Spiele und kommen zu unserem Dreier-KTVBH Quiz.
Das Quiz.
Quiz, diese Woche mit mir. Ich war mal wieder dran und ich habe was Neues mitgebracht. Und zwar etwas, das wir, glaube ich, in der Form noch nie so gemacht haben. Und zwar, kennt ihr die TIF? Kennt ihr auch, ja? Kennt ihr die TV-Show und das Quizformat Jeopardy?
Ja, klar.
Sagt mir leider nichts.
Sehr schön. Okay, eigentlich sehr, sehr einfach erklärt. Und zwar gibt es drei Kategorien und innerhalb dieser drei Kategorien, das sind quasi Fragenkategorien, gibt es drei verschiedene Schwierigkeitsgrade an Fragen. Einmal kriegt man 10 Punkte, einmal 20 Punkte, einmal 30 Punkte. Ihr dürft beide jeweils drei Fragen beantworten und sucht euch quasi den Schwierigkeitsgrad aus.
Mhm.
Versteht ihr das?
Ja.
Die drei Kategorien, die es gibt, sind einmal Fußball, die zweite Kategorie ist Sport und die dritte Kategorie ist Dreierkette VBH.
Alter.
Sprich, es gibt jetzt 9 verschiedene Fragen, die ihr euch raussuchen könnt. Jeweils eben innerhalb dieser drei Kategorien 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen, 10, 20 und 30 Punkte. Am Ende wird zusammengerechnet, wer am meisten Punkte bekommen hat.
Okay.
Ich habe vorhin eine Münze geworfen, darf Brian.
Ich suche mir jetzt eine Kategorie aus.
Du suchst dir eine Kategorie und eine Wertigkeit aus und die ist dann danach weg.
Verstehst
du? Also wenn du jetzt Fußball 30 nimmst, ist die danach blockiert. Die kann dann Hannes nicht mehr nehmen.
Ah, okay. Ja, dann nehme ich Fußball 30.
Ja, gut. Also Brian startet mutig rein. Fußball 30. In welchem Land wurden die häufigsten Champions League-Finals ausgetragen?
Oh, scheiße. Champions League, also Champions League ab 1992.
Genau, nur Champions League.
Dann gehe ich doch mal mit. Oh, das ist schwierig. Ich habe nicht mal mein Gefühl dafür. Ich gehe mit Spanien.
Leider falsch. Es ist tatsächlich Deutschland.
Oh Mann.
Dadurch, dass wir 4-mal schon München hatten, einmal Berlin und einmal Gelsenkirchen, ist mit 6 Austragungen Deutschland das Land, wo am häufigsten Champions League-Finals ausgetragen wurden. Keine Punkte für Brian mit der ersten Frage. Damit ist die Kategorie raus und blockiert und Hannes darf sich die nächste Kategorie raussuchen.
Ich save mal meine Punkte und sage Fußball 10.
Fußball 10, was ganz Lockeres. Wer stand bei der EM 2024 im Finale?
Das waren England und Spanien. Spanien hat gewonnen.
Das ist vollkommen korrekt. Hannes holt sich in der ersten Runde 10 Punkte und blockiert damit die 10er-Frage von Fußball. Brian, weiter geht's.
Fußball 20.
Warum nimmt ihr denn nur Fußball? Ja, ihr könnt auch Sport oder Dreierkette VBH nehmen. Na gut. Mukoko ist bekanntermaßen der jüngste Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Wer ist denn der zweitjüngste Bundesliga-Torschütze der Bundesliga-Geschichte?
Oh Mann. Der zweitjüngste. Florian Wirtz?
Absolut korrekt. Das stimmt.
Immerhin.
Somit holt Brian auf, indem er sich 20 Punkte sichert. Hannes, für dich geht's weiter. Zweite Runde, neues Glück.
Ich mach VBH 20.
Oh, Dreierkette VBH 20. Was steht in unserer Instagram-Bio und in unserer Instagram-Beschreibung? Dreierkette VBH, der Podcast, ...
Wir vereinen pseudo-intellektuellen Schabernack mit Kneipenwissen oder so.
Naja, ich lese jetzt mal vor, was tatsächlich da steht. Brian darf entscheiden, ob das ihm ausreicht.
Warte. Ich weiß es. Stammtischexpertise, wir vereinen Stammtischexpertise mit pseudo-intellektuellem Schabernack und gefährlichem Halbwissen.
Also, tatsächlich steht da Dreierkette VBH, der Podcast der Stammtisch-Fußball-Expertise mit pseudo-intellektuellem Schabernack vereint.
Brian,
lassen wir das durchgehen?
Ja, ich würde sagen, die Buzzwords wurden genannt, deswegen bin ich da sehr kulant.
Ja, ich muss auch sagen, das war für mich sehr nah am Original, deshalb absolut richtig. Brian, ich glaube, du musst jetzt Risiko gehen, um hier tatsächlich noch was mitzunehmen.
Ja, ich weiß, ich merke es. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt, das Problem ist, warum ich um Sport rumgehe, ist, weil dann kommen irgendwelche Biathlon-Rekordzeiten, die du mich abfragst, oder Formel 1-Weltmeister von 1960. Deswegen nehme ich Dreierkette VBH 30 Punkte.
Ach, spannend. Also, Dreierkette VBH für 30 Punkte musst du mir beantworten. Welche Folge war denn unsere bisher längste Aufnahme?
Oh Mann, wirklich, das sind Fragen, ey. Also das ist wirklich krass. Ich fühle mich hier gerade wie bei Wer weiß denn sowas, nur dass ich nichts weiß. Unsere längste, was soll ich dann, Aufnahmenummer und Titel?
Nummer, Titel, irgendwas die Markantes, längste, woran du dich erinnern kannst?
Die längste Aufnahme, also praktisch zeitlich.
Ja, von der Dauer.
Von
ja.
der Dauer.
Ja, was denn sonst?
Ich muss fast, eigentlich muss ich passen, weil ich kann jetzt eine Zahl reinwerfen. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal die 43.
Es ist nicht die 43, es ist tatsächlich die Interviewfolge mit Mo, wo es die Spezialfolge zu Expected Goals.
Stimmt, okay. Hat Mo ja das Quiz relativ ausführlich geil gemacht, aber halt lang. Ja.
Mit einer Stunde 21 Minuten, das mit Abstand längste Dreierkette VWH-Aufnahme. Der Geschichte damit, Hannes, du hast bereits gewonnen. Das heißt, du kannst jetzt volles Risiko gehen, wenn du willst.
Ja, habe ich mir schon überlegt. Komm, ich kill Noah und mach Sport 30 Punkte, beantworte ich halt deine Biathlon-Frage.
Welches Team kam neben Audi dieses Jahr neu in die Formel 1?
Das könnte ich fast wissen. Wenn du mir das Land sagst, ist es zu viel, wo das Team herkommt?
Ja, dann damit verrate ich schon sehr viel.
Okay, dann warte ich.
Du kommst Checo, in die Nähe Checo von Perez. Checo Perez fährt für sie.
Ah, fuck. Das könnte ich wissen. Ich sag, es ist. Heißt. Nee.
Puh. Komm, ich löse auf, oder?
Nee, sag's nicht. Cupra.
Cadillac.
Okay, fast.
Es ist Cadillac. Ja, naja. Okay. Es ist Cadillac auf jeden Fall als neues Team dabei. Hannes, herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen mit der Safety-First-Taktik.
Sehr geil, aber ganz kurz, hau doch mal die letzten zwei raus, die du noch hast. Sport 20 und Sport 10.
Drei haben wir noch übrig. Dreierkette VBH 10. Wie hieß unsere Folge zur WM in Katar?
Katar-Stimmung.
Katar-WM-Stimmung, genau. Okay. Sport 10, für welches Team spielen die Wagner-Brüder in der NBA?
Orlando. Orlando Magics.
Korrekt, Brian. Und Sport 20, welche Nation führte den Medaillenspiegel bei Olympia in Paris 2024 an?
Norway.
Italien. Norwegen, fuck. Ja, stimmt.
Was? Nee, 2024. Sommer, Paris 2024.
USA? USA, ich sag USA.
USA, ne? Oder
absolut China. Richtig, ja. Genau. Die USA wäre es gewesen, China wäre auf Platz 2 gewesen. Das war das Dreierkette VBH Jeopardy, das erste seiner Art und Hannes hat es gewonnen.
Stark, sehr nice, hat Bock gemacht.
Sehr, sehr geiles nice. Quiz, ja. Vielen, vielen Dank. Hast du ja wirklich ins Zeug gelegt, muss man sagen, hier. Sehr stark, so viele Fragen.
Nee, das mache ich doch immer für euch.
Ja, das weiß ich doch. Aber ich muss sagen, war ich sehr schlecht. Also da habe ich es geloost, wobei ich finde, diese Länge, also ich sag mal so, die Folgenlänge, das ist natürlich schon Deep Knowledge. Da würde ich jetzt mal gern wissen, wer das gewusst hätte von den ZuhörerInnen. Ob das jemand gewusst hätte.
Ja, als ich die Frage mir überlegt hatte, habe ich dann auch selber überlegt, ob ich das denn zusammenbekommen würde. Und ich wäre auch nicht drauf. Also ich habe so dran gedacht, dass es eine der Interviewfolgen sein muss. Mhm. Ich hätte aber gedacht, dass die mit Luca Herrmann länger gewesen wäre.
Ich hätte auf die mit deinem Cousin getippt.
Ja. Aber so, ich kann mich erinnern, dass bei der mit Luca Herrmann, der ist gestartet bei Tageslicht und irgendwann saß er so richtig im Stockdunkeln.
Ja, ja.
True. Ja, okay, gut.
Ganz, ganz liebe Grüße nach Dresden. Vielen Dank euch, Jungs. Weiter geht's mit Kicktipp aktuell, Brian. Was wurde da so gezaubert?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war lange Tagessieger bis Samstagabend und dann habe ich den Sonntag total verkocht. Wirklich alle drei Spiele falsch getippt. Kommt davon, wenn man gegen einen eigenen Verein tippt. Wir haben einen neuen Tagessieger. Schilly 7-9. 18 Punkte. Grüße gehen raus nach Kölle an einen meiner absoluten Lieblingsmanager. Der macht vielleicht nochmal, sag ich mal, die beiden oben, die macht er noch ein bisschen unsicher, sag ich mal. Ich weiß nicht. Das sind 13 Punkte. Das ist auch nicht nichts.
War schon krass, dass man Sheriff nicht einholt. Walle und ich haben uns ja am Wochenende getroffen und da waren wir uns beide der Meinung, ist ganz nice, dass er mal wieder nicht auf der Nummer 1 steht, aber da ist er ja wieder.
Ja, aber aufgrund seiner Spieltagssiege, ne? Und die Bonuspunkte sind auch noch nicht ausgezählt. Die haben wir letzte Woche ja ausführlich besprochen. Aber man muss sagen, die beiden machen's unglaublich spannend. Also wirklich immer punktgleich. Das ist wirklich hier ein sehr spannendes Endspiel, was wir hier erleben. Vielleicht eben noch mit jemand, der dazwischen funkt mit Schöle 7, 9, 18 Punkte. Sehr stark. Timo damit auch seit langer Zeit mal wieder nicht mehr in der Top 3. Bei uns dreien bin ich nach wie vor Platz 1, zusammen mit Hannes haben wir 12, 13 Punkte ganz gut gemacht. Es ist ja wahnsinnig eng bei uns beiden dreien. Ist ja wirklich sehr herrlich. 4 Punkte Abstand insgesamt. Ihr beide sogar punktgleich. Und ja, ansonsten hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Ich würde sagen, tippen war recht einfach, zweistellig immer eigentlich die meisten. Das ist doch ganz schön.
Ihr wisst Bescheid, es sind 34 Spieltage und viele sind nicht mehr zu spielen. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall am Ball, guckt, dass ihr dabei fleißig weiter tippt. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns dann auf die Siegerehrungen bald und kommen weiter zum nächsten Thema. Und zwar richten wir den Blick mal wieder in die zweite Bundesliga.
Ja.
Und zwar geht es zum glorreichen FC Schalke 04. Habt ihr denn euch mit dieser Thematik mal auseinandergesetzt?
Yes, auf deinen Wunsch hinzu, aber tatsächlich auch aus eigenem Interesse, weil ich bei Gelsenkirchen und Schalke nicht gar nicht den Verein so interessant finde oder sowas, sondern diese Dynamik mit der Stadt. Aber wir reden dann gleich später drüber.
Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall, ich kann nur so viel sagen, auf meinem Zettel steht hier Gänsehosen. Also wirklich Gänsehosen, wie man mit so einem, mit so vielen Ausfällen, mit so vielen Sperren, mit so einer Schiedsrichter-Nichtleistung ein Topspiel in Unterzahl auswärts dann doch noch gewinnen kann, das ist schon... Das war schon richtig krass, vielleicht kurz für alle zur Einordnung. Es haben gefehlt Dzeko, Karaman und Ayhan und ach, weiß der Herrgott, was wer alles noch gefehlt hat. Also auf jeden Fall haben einige Spieler sind ausgefallen. Katic natürlich auch. Und man ist relativ schnell in Rückstand geraten. Elversberg hat auch ziemlich gut gespielt, muss ich sagen. Es war ja das absolute Topspiel. Aber es hat sich irgendwie so ein Stück weit dieser Muslic-Effekt, habe ich es jetzt mal genannt, und zwar diese brutale Moral, dass wirklich in einem kompletten Teamgefüge bis zum letzten Auswärtsspieler irgendwie jeder alles auf den Platz lässt, auch wenn er die letzten Wochen irgendwie immer mal nur 5 Minuten, 10 Minuten, aber auf einmal steht er halt in der Startelf, und das ist das, was er in den Interviews auch mal gepredigt hat. Er muss alle Spieler bis in die Haarspitzen motivieren, und wir sind ein ganzes Team, und das lebt er mit diesem Muslic-Effekt wirklich, wirklich vor. Da muss ich, macht wirklich Spaß.
Ja, unglaublich,
ich
oder?
Ich muss sagen, sorry, Noah, mach du weiter.
Nee, alles gut. Also ich habe auch nochmal die Highlights angeschaut. Ich meine, Elversberg, wissen wir alle, ist ein schwieriger Gegner. Unglaublich effektives Team. Ich finde es Wahnsinn, dass eben nach dieser wirklich dämlichen gelb-roten Karte, die man ja wirklich einfach nicht geben darf, trotz allem eben die Moral da ist. Das ist bewundernswert. Ich habe auch immer wieder auf den Ticker geschaut, mich sehr gefreut, als es dann 2-1 stand am Ende. Du hast schon gesagt, die Ausfälle, also es ist wirklich, es braut sich einiges zusammen, und trotzdem halten sie stand, können die anderen so ein bisschen auf Abstand halten. Ich hab mir zwei Statistiken rausgesucht, die ich bezeichnend finde für dieses Schalke. Zum einen sind sie in der zweiten Liga auf Platz 18 bei Ballbesitz. Platz 18. Sie sind Tabellenführer, aber haben wirklich eigentlich gar nicht den Ball. Das finde ich schon mal eine krasse Leistung, dass du aus so wenig so viel machen kannst. Das ist der erste Punkt. Aber gleichzeitig kriegen sie am wenigsten Gegentore, nämlich nur 0,9 pro Spiel. Das heißt also, Muzic hat wirklich da ein Biest geschaffen, was Verteidigung angeht und was überhaupt nicht kicken kann. Also Union Berlin so auf Steroiden praktisch, was da durch die zweite Liga pflügt. Das ist schon beeindruckend.
Ha! Das nicht kicken kann. Das lasse ich mir nicht auf die Fahnen schreiben, mein Freund. Hast du das Tor gesehen von Alfauzi, mein Freund?
Das war jetzt auch nur ein bisschen, ich wollte da das ein bisschen übertreiben, aber ich finde das schon, also eben gerade eben, das ist schon interessant, dass der Tabellenführer, sage ich mal, dass jemand, der Klassenprimus in dem Fall, eigentlich nicht das Spiel macht, also dass er immer den Gegner kommen lässt, oder zumindest den Gegner machen lässt. Das ist schon finde ich, hervorhebenswert. Und was man auch noch sagen muss, das hast du ja schon immer so ein bisschen angeleiert, dass einfach, wenn man auf die Expected Points jetzt schaut, ihr 7 Punkte mehr habt, als ihr eigentlich erwartbar hättet. Das heißt, so eine gewisse Overperformance ist da. Das muss man mit einbeziehen. Ich finde, Paderborn hat das auch. Aber mit 7 Punkten seid ihr da schon, was die Spitzengruppe angeht, am stärksten, am Overperformen. Deswegen, das muss man auch noch ein bisschen Einordnung geben. Aber dennoch, ich finde, nichtsdestotrotz, das spricht alles für diese Biestigkeit, für dieses Herz, was in diesen Fußball gesteckt wird. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Meine Anmerkung lässt sich da ganz gut einreimen, weil ich sagen wollte, wenn wir uns die Spiele anschauen von Schalke, die Schalke gewinnt, sind es ja immer sehr knappe Kisten.
Ja.
Also Schalke hat ja schon lange keinen Gegner mehr 5-0 vom Platz gefegt, wie es vielleicht zu erwarten wäre beim Erstplatzierten. Das ist immer super knapp. Ich glaube, wenn ich jetzt gucke, so das letzte Spiel mit 2 Toren Unterschied in der Liga war gegen, da muss ich lang zurückscrollen, gegen Düsseldorf. im Dezember. Das geht mit dem einher, was Brian gesagt hat, ob ihr kicken könnt oder nicht, weil das ist an der Stelle aber auch fast egal. Es ist fast das ist auch, egal.
Genau.
Es geht darum zu gewinnen. Also es gibt halt leider keine B-Note im Fußball. Du musst das Ding nach 90 Minuten gewinnen und das macht ihr. Und ich finde, wenn wir uns den Spielplan anschauen, der noch bevorsteht, hat Schalke keine einfachen Aufgaben. Ich glaube, Paderborn ist aktuell Zweiter oder Dritter. Die gibt's noch. Aber wenn man das durchzieht, es sind noch 5 Spieltage, dann steht eurem Aufstieg echt nichts im Weg. Aber, dann muss man in der Sommerpause kicken lernen, weil sonst geht's auf einen straighten Weg wieder runter.
Also, ihr habt mit sehr, sehr vielem Recht, was ihr da so sagt. Man muss aber auch dazu sagen, beides, was ihr nennt, sind absolut, das ist der Geist der zweiten Liga. In der zweiten Liga gewinnst du Spiele, fast musst du nur auf die Ergebnisse schauen, fast immer nur mit ein, zwei Toren Unterschied. Also, das sind immer sehr knappe Begegnungen. Und es ist auch ein Geist der zweiten Liga, dass du mit sehr, sehr wenig Ballbesitz da oben stehst. Das funktioniert, weil das muss auch funktionieren in der zweiten Liga, weil du musst die Spiele ziehen. So gewinnst du Spiele in der zweiten Liga über diese Galligkeit. So, da gewinnt wirklich seltenst die Mannschaft, die den schönsten Fußball spielt. Meiner Meinung nach spielt den schönsten Fußball, nämlich Elversberg. Und die sind jetzt wieder auf Platz 4 abgerutscht und haben es letztes Jahr auch nicht geschafft. Ne? Also das ist, das sind andere Faktoren als in der ersten Liga, die man da an die Hand nehmen muss. Es sind jetzt 5 Punkte auf Platz 3. Das ist das, was eben richtig geil ist, dass du selbst die Relegation mittlerweile ein Stück weit auf Abstand hältst und dich eigentlich jetzt nur noch mit Paderborn um den ersten und zweiten Platz hoffentlich duellierst. Du hast absolut recht, Hannes, es geht noch gegen Paderborn, aber man muss sagen, die Heimspiele, die sprechen absolut für Schalke. Wir spielen jetzt noch zu Hause gegen Münster, Düsseldorf und Braunschweig. Und das sind alles drei wirklich, wirklich, vor allem zu Hause, sehr, sehr, sehr machbare Gegner. Und selbst wenn du nur die Heimspiele gewinnst, dann stehst auch sehr, sehr gut da. Deshalb erstmals jetzt markiert euch den 13. April im Kalender. Erstmals werde ich mich jetzt hier positiv und hoffnungsvoll und optimistisch äußern, was den Aufstieg angeht. Mittlerweile bin ich wirklich guter Dinge. Wie es dann nächstes Jahr aussieht, Hannes, bin ich voll und ganz bei dir. In der ersten Liga wird es mit diesem Spielstil sehr, sehr schwierig. Aber nehmen wir erstmal das Projekt Aufstieg in Angriff.
Ganz kurz, ich möchte noch von dir zwei O-Töne haben. Zum einen, was sagst du zu Gotrijani? Wann wird er wieder kommen? Wann wird er wieder zu einsatzfähig? Weil ich habe
Henning,
ja, weil ich habe ihn gesehen im Kader und war so, ach, das waren auch Zeiten, als man dachte, das wird der neue Linksverteidiger von Deutschland, oder?
Ja, Henning hatte halt ein gutes Tackling gegen Dortmund damals im Derby. Das hat ihn halt zur Legende werden lassen.
Aber das ist doch geil. Aber deswegen lieben wir doch den Fußball. Es gibt halt so geile Charaktere wie eben Gotrijani, Henning Matrijani, der einfach trotz allem so, der ist selbst mir so in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich deswegen.
Ja, ich habe ihn aber auch abgekultet im Rahmen von diesem kleinen Podcast hier. Der Henning wird nicht mehr kommen. Das ist, da haben wir jetzt ganz, ganz andere auf der Position, die deutlich, deutlich vor allem die Nase haben. Wozu ich dir noch sehr gerne einen O-Ton liefere, ist die Thematik um Michael Bacher, den Unparteiischen in der Partie.
Ach so, ja, stimmt.
Das, wo man das einfach sagen auch muss, ich habe auch so ein Video geschickt von Gräfe, der das Ganze ein bisschen eingeordnet hat und eigentlich da auch für die Bild-Zeitung ziemlich genau den Punkt trifft. Und zwar, es ist in letzter Zeit einfach immer wieder so, unabhängig jetzt von dem Schalke-Spiel, dass Schiedsrichter viel zu sehr Spiele entscheiden. Es kommt, und das ist nämlich, wir haben die Debatte schon so oft geführt, aber das ist, glaube ich, die Quintessenz dieser Debatte oder des Problems, das wir gerade mit den Schiedsrichtern haben, dass sie viel zu häufig spielentscheidende Fehlentscheidungen treffen. Und das ist, die müssen sich mal wieder so ein bisschen aus der Rolle nehmen. Also da muss mal wieder ein bisschen mehr Zurückhaltung an den Tag gelegt werden. Und das ist genau die Kritik, die Gräfe ja geäußert hat. Und ich finde, da kann man ligaübergreifend, wettbewerbsübergreifend, schiedsrichterübergreifend zustimmen. Die nehmen zurzeit eine absolute Main-Character-Rolle ein.
Ich verstehe deine Kritik. Ich sehe, wo die herkommt. Es ist ja tatsächlich, seitdem wir denken können, als Fußballfans der Fall. Aber ich denke mir, es ist Teil des Spiels. Es sind menschliche Fehler. Das wird man nicht aus dem Sport kriegen. Weißt, VAR ist drin. Es ist einfach so. Und ich denke mir dann auch, die Männer, die da kicken, die Jungs, die da rennen, die machen das beruflich für richtig viel Geld. Ich will nicht hören, dass es eine Schiedsrichterentscheidung war, die das ganze Spiel so auf den Kopf gestellt
nein,
hat,
nein, nein,
dass
nein, sie das nicht mehr nee, Hannes, nein, 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 Hannes, das ist die ganz, ganz falsche Prämisse, die du gerade aufgreifst. Das ist überhaupt nicht das, was ich meinte. Was ich damit meinte, ist, dass in der Entscheidung er eine spielentscheidende Entscheidung trifft. Und du musst vorsichtiger umgehen mit spielentscheidenden Entscheidungen. Und zwar ist es spielentscheidend, nachher zu sagen, es ist spielentscheidend, ihm eine Gelb-Rote zu geben. Es ist aber nicht spielentscheidend, wenn ich jetzt nachher gesagt hätte, okay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich ein Foul war, dann gebe ich mal nicht nochmal die zweite gelbe Karte, sondern gebe dem Schied, dem Trainer die Chance, wechsel den aus, der fällt noch einmal auf, dann kommt er vom Platz. Und das ist das, was ich meine mit Zurückhaltung. Du weißt als Schiedsrichter, ich nehme aktiv jetzt Einfluss auf das Spiel, indem ich einen Spieler vom Platz stelle. Und das ist das, was ich meine mit diesen Main-Character-Vibes, die jetzt mittlerweile annehmen, dass sie so schnell in ihren Platzverweisen sind, in ihren Elfmeter-Entscheidungen, in ihnen weiß der Herrgott was, dass man, und da wirklich hoffe ich auf Zurückhaltung in Zukunft. Und das ist das, was ich meine, dass Menschen Fehler machen, widerspreche ich dir überhaupt nicht. Aber es ist eben kein Fehler zu sagen, ich als erfahrener Profi-Schiedsrichter muss ein gewisses Fingerspitzengefühl an den Tag legen können. Und da muss man auch ein bisschen sagen, da bin ich jetzt vielleicht auch ein geprügelter Hund als Schalke-Fan, weil wir vor ein paar Wochen die Situation mit Dzeko hatten, haben wir Einspruch eingelegt, haben Recht bekommen danach. Jetzt haben wir genau die gleiche Situation mit Ndjai, haben wieder Einspruch eingelegt, haben wieder Recht bekommen. Und das kommt ja schon extrem selten vor, dass man, wenn man da Einspruch einlegt gegen eine Schiedsrichterentscheidung, dass man Recht bekommt. Schalke hat jetzt innerhalb von wenigen Wochen zweimal Recht bekommen. Das spricht schon ein bisschen Bände.
Ihr seid einfach, ja, ihr werdet verfolgt. Ihr werdet verfolgt von den Schiedsrichtern. Ihr seid der gebeutelte Hund. Ihr seid das Team, das gegen allen Willens, das gegen allen Wahrscheinlichkeiten aufsteigt. Aber es wird passieren. David gegen Goliath.
Wir hoffen es zumindest.
David gegen Goliath, der zweite.
Schön. Da freue ich mich, dass ich auch mal wieder hier ein bisschen Raum bekommen habe. Und dann wollen wir doch mit einer Good News, beziehungsweise, natürlich, kommt natürlich ganz auf die Perspektive an, wen man fragt. Aber für mich und für den weltweiten Fußball, muss man sagen, finde ich, ist es eine Good News. Und zwar die Entlassung von Steffen Baumgart bei Union Berlin, beziehungsweise vielmehr eigentlich die Nachfolge von Steffen Baumgart, die ja ein absolutes Novum darstellt.
Ja, absolut. Da ist die erste Frau in der Fußball-Bundesliga, die jemals einen Verein trainieren wird. Und das direkt gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende. Das ist doch ein schöner Zufall. Ich muss sagen, ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht. Einfach, weil es wirklich leider ja einfach eine absolute Besonderheit darstellt. Ein historisches Novum. Es gibt Profitrainerinnen in Deutschland schon, eben FC Ingolstadt zum Beispiel seit 24. Sabrina Wittmann, auch teilweise in der Oberliga oder so. Aber das in der Bundesliga, das gab es jetzt bisher noch nicht. Und deswegen glaube ich, das ist auf jeden Fall was Besonderes. An sich, sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich muss man das hinnehmen und sagen, ja, Trainerin, Trainer her, ist eigentlich nichts Besonderes. Vom Fußballwissen ist kein Unterschied. Aber leider ist es dann doch eine Nachricht wert, diese Zeit.
Ich will hier die Party null crashen. Ich habe aber Angst. Und ich habe Angst aus falschen Gründen. Ich habe Angst, dass, wenn es nicht gut läuft, Macho-Idioten die Bühne dominieren werden. Wisst ihr, was ich meine? Also ich freue mich brutal. Es ist, ein bisschen wie du sagst, nur an sich ist es doch egal, ob ein Mann oder eine Frau an der Seitenlinie steht, weil beide verstehen den Fußball genauso, wie wir ihn nicht verstehen oder wie wir ihn verstehen. Also das ist ja nicht geschlechtabhängig, wie du den Sport analysierst. Und es sollte eigentlich Normalfall sein, dass eine Frau die Männer trainiert, so wie es der Normalfall ist, dass Männer Frauen trainieren. Dementsprechend ist es natürlich eine super gute Nachricht, dass es das erste Mal ist. Obwohl, eigentlich schade, dass es das erste Mal ist. Es sollte mehr gewesen sein. Aber ich habe Angst, weil schon zur Bestimmung von ihr als Trainer wurden die Kommentare wieder gekapert von irgendwelchen Incels, die meinen so, oh Gott, das wird nur falsch gehen, bla bla. Und ich habe Angst, dass, wenn es nicht klappt,
ja,
irgendwelche Idioten da aus ihren Löchern gekrochen kommen.
Ja, das wird auf jeden Fall passieren, aber das wird auch passieren, wenn es klappt. Also dementsprechend, finde ich, ist erstmal die Nachricht an sich und der Schritt an sich ein sehr, sehr richtiger und ein sehr, sehr wichtiger. Und deshalb, wie gesagt, für mich eine absolute Good News. Marie-Louise Eta übernimmt jetzt eben das Profigeschäft, die Herren bei Union Berlin. Und ich wusste auch gar nicht, mal kurz zum Sportlichen, wie schlecht es um Union Berlin steht. Also wie schlecht die Punkteausbeutung in der Rückrunde war. Wenn man auf die Tabelle schaut, mag man das gar nicht so annehmen. Aber die zehren ja wirklich von einer guten Hinrunde. In die Rückrunde war ja wirklich fürchterlich schlecht. Also
ich habe Union Berlin angeht, die Saison nur im Kopf mit das Bayern-Spiel, was sie fast, was sie unentschieden gespielt haben, weiß. Und irgendwie denke ich die ganze Zeit, die sind mega stark. Die sind safe Dritter.
Ja, also da auf jeden Fall Marie-Louise Eta. Nur das Beste hoffen wir an dieser Stelle und sind gespannt auf die Auftritte von Union Berlin in den nächsten Spielen. Und ansonsten würde ich sagen, wir schließen diese Runde, wir schließen diese Folge wie jede Woche mit unseren Match-Empfehlungen, unsere Spieler der Woche. Brian, welches Spiel muss man denn diese Woche unbedingt gesehen haben?
Ja, ich sag wie letzte Woche, die obvious cases lasse ich euch aus. Am Wochenende ist Nordderby. Bremen gegen Hamburg, das ist ein Spiel, was man gesehen haben muss. Abstiegskampf pur.
Ah, Bockmist. Jetzt bist du mir in die Parade gefahren. Das wollte ich auch nehmen. Hannes, dann muss ich mir eine Alternative suchen. Was hast du?
Die absoluten Top-Empfehlungen wissen alle, also das ist ja kein Geheimnis. Ich gucke nach England. Arsenal ist sehr kurz davor, alles zu botteln. Manchester City empfängt die. Es geht darum, ob Arteta wieder eine titellose Saison hat. Dementsprechend am Samstag um 17.30 Uhr. Nee, am Sonntag um 17.30 Uhr. Hey, geil. Also kurz vor Tatort, das heißt vor Tatort, könnt ihr sehen, wie City die Title Hopes von Arsenal begrabt.
Begräbt. Schön. Spam, oder? Dann vollende ich das Ganze und nenne an dieser Stelle Bayern gegen Stuttgart. Sonntagabend, 17.30 Uhr. Auf jeden Fall bestimmt sehr vielversprechend, weil ich finde eigentlich, beide spielen einen sehr attraktiven Fußball. Und ich muss sagen, sobald der VfB Stuttgart gegen eine Mannschaft aus den Top 5 spielt, tippe ich prinzipiell bei Kicktipp 3-2. Immer. Weil es fallen immer viele Tore. Gut, keine Reaktion. Danke dafür. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich wünsche euch nur das Beste. Es hat mir jedes Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genießt die europäischen Wochen. Genießt sie, solange wir sie noch haben. Bald ist es auch schon wieder vorbei. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Jungs, macht's gut.
Bis dann. Schönen Tag euch.
Tschüss, ciao.